Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettlichsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Heute haben wir natürlich immer wieder 50% plus 50%, aber der richtige Gast macht erst eine richtige 100% Mischung daraus. Hallo JD, schön, dass du da bist. Grüße nach Ostfriesland und hol doch gleich unseren Gast mit rein.
Hallo Olli, ja, heute haben wir eine föderalistische Melange, will ich mal fast behaupten. Wir haben aus dem Westen jemanden, aus dem Osten jemanden und aus dem Süden jemanden. Aus dem Süden und Westen haben wir gerade gehört, wobei es ist ja eigentlich fast dann Nordwesten, ne? Ich verbinde ja beides quasi. Aber aus dem wunderschönen Osten, aus Sachsen, haben wir jemanden heute da. Und zwar niemanden Geringeres als The Board Game Teacher himself, Stefan. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Es freut mich.
Ja, Stefan, ganz im Gegenteil, das ist unsere Freude, dass du dich zu diesem Thema heute auch in unser Studio hier reinquetschst. Es ist tatsächlich ein Thema, das war nicht so intendiert, dass es bei dir landet, aber dann letztendlich, als das Schicksal das eine zum anderen gefügt hat, dann war es natürlich tatsächlich wie Arsch auf Eimer, dass du unser Gast für diese Folge sein wirst. Denn wir reden heute über Spiele, die uns nebenbei ein bisschen etwas beibringen. Und da bist du natürlich ein Mensch, der sich schon sehr lange mit dieser Verbindung zwischen Brettspielen und Wissensvermittlung beschäftigt. Daher auch dein Handle, Board Game Teacher. Und wir würden dir ganz gern erstmal so ein bisschen die Gelegenheit geben, etwas von dir zu berichten und zu erzählen, wie es überhaupt zu dieser sehr außergewöhnlichen Idee kam, Brettspiele und Wissensvermittlung miteinander zu kombinieren.
Tja, das ist eher aus der Not herausgeboren. Die mich vielleicht schon etwas näher verfolgen auf Instagram oder auf YouTube. Ich bin leidenschaftlicher Lehrer, unterrichte die verschiedensten Fächer, was gerade gebraucht wird. Zu Hause bin ich in Geschichte, Informatik und Religion, mache aber auch Mathematik von der 5. bis zur 10. Klasse. Und ich unterrichte an einer Schule in einem Viertel, was man schon ja als Brennpunktschule beschreiben könnte. Und die Motivation ist ja in der Regel eher im Keller. Und ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit, bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Jugendlichen in irgendeiner Art und Weise Motivation zu wecken. Und da habe ich mit Spielen sehr gute Erfahrungen gemacht, weil sie in dieser Zeit, ja, das klingt fast ein bisschen traurig, aber ihren Alltag zu Hause mal ein bisschen vergessen können, ihre zum Teil schwierigen Familienverhältnisse vergessen können und sich auf andere Sachen konzentrieren und eher nebenbei, man könnte fast sagen, von hinten durch die Brust ins Auge auch noch was lernen. Das war der Anfang. Dann habe ich ja in diesem Arbeitsgebiet mich weiterentwickelt und immer neue Spiele entdeckt, das Hobby quasi zum Beruf gemacht und dann in diesem Bereich immer weiter gearbeitet.
Du hast das Spielen ja auch wirklich so ein Stück weit professionalisiert. Magst du ein bisschen konkreter was über dein Schaffen und Wirken in sozialen Medien sagen? Weil das ist ja wirklich viel, was du mittlerweile machst.
Ja, genau. Also eigentlich hat es angefangen vor 5 Jahren. Also ich habe einen neuen Spieleabend in Leipzig gegründet für Jugendliche und wollte dafür Werbung machen. Damit hat es eigentlich angefangen, dass ich mich bei Instagram angemeldet habe. Dann kam Corona dazu. Ich habe angefangen, bei YouTube Lernvideos zu machen und irgendwie festgestellt, okay, ich kann das ja auch miteinander verbinden. Ich kann ja auch, es macht mir großen Spaß, Videos zu drehen und Videos zu veröffentlichen, Videos zu schneiden, mit Gästen mich zu unterhalten. Und so habe ich angefangen, dann auch Brettspiel-Videos zu machen und schließlich auch, weil mich Leute angeschrieben haben, hier, wie setzt du das Spiel ein und hast du eine Idee dafür, ganz gezielt Content zum Einsatz von Spielen als Bildungsmedium im schulischen Kontext anzubieten. Nebenbei, ja, was ist jetzt mehr nebenbei, mache ich natürlich auch noch normalen Brettspiel-Content und arbeite als Blogger für verschiedene Verlage und präsentiere deren Spiele auf meinen Kanälen.
Und diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Brettspiel und Bildungssystem hat ja auch dazu geführt, dass du 2022 bei dem Educators Day auf der Messe in Essen einen Vortrag gehalten hast. Und da habe ich dich zum ersten Mal als Person kennengelernt und habe ganz andächtig gelauscht über diese vielen guten Tipps und Tricks, mit denen du Brettspiele und Spielelemente in dem Unterricht verankert hast.
Warst du dort bei dem Vortrag, ja?
Ich war bei diesem Vortrag dort. Ich habe links außen gesessen. Ich war froh, dass du endlich dran warst, denn die ersten zwei Vorträge, die aus der Asmodee Research-Ecke betrieben wurden, die waren fortgeschritten langweilig. Wenn du jetzt einfach mal so aus dem Handgelenk schütteln würdest, 3 gute Tipps, wie man Brettspiele oder Brettspielinhalte, Regeleinhaltungen oder Brettspielmomente in den Unterricht reintransportieren könnten? Was würde dir sofort einfallen?
Also das erste ist das Bewusstsein, ja, ich darf das. Das ist das, was bei ganz vielen scheitert. Darf ich denn überhaupt spielen im Unterricht? Ist das zulässig? Kann ich das machen oder sagen dann die anderen, ja, der hat keinen Bock, vernünftigen Unterricht zu machen, der spielt nur. Also Brettspielen ist eine Methode von vielen, eigentlich eine arbeitsteilige oder arbeitsgleiche Gruppenarbeit, wenn man es ganz didaktisch betrachtet. Und das Spiel ist ein Unterrichtsmaterial von vielen. Ich kann auch ein Arbeitsblatt machen zum Beispiel. Es ist genau das Gegenteil. Wer Spiele einsetzt, der muss sich trauen und der muss es wollen. Der muss auch ganz bewusst sagen, ich mache das, ich darf die Spiele einsetzen und ich mache das aus Überzeugung. Wichtig ist es, aus meiner Sicht schrittweise vorzugehen. Ich kann nicht gleich mit Puerto Rico anfangen. Auch wenn das bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut ankommt. Man sollte vielleicht eher andere Spiele am Anfang spielen. Wie gesagt, jede Methode muss man lernen, sowohl die Kolleginnen und Kollegen als auch die Kinder. Die stehen nämlich plötzlich auf dem Schlauch. Das Spiel gehört ja bei den Kindern, mit denen wir arbeiten, nicht zum Alltag. Nicht wie bei den Kreisen, denen wir uns sonst bewegen, wo alle Kinder völlig spieleverrückt sind. Die müssen das lernen und die müssen diese Freiheit auch nutzen können, produktiv nutzen können, und die müssen mit dieser Freiheit umgehen lernen, dass sie nicht anfangen, irgendwelchen Blödsinn zu machen, weil da ist mit nichts, ist keinem damit geholfen. Deswegen empfehle ich am Anfang Spiele, die mit der ganzen Klasse spielbar sind, zum Beispiel Roll-and-Write-Spiele, die man über die interaktive Tafel oder über einen Beamer mit einer Kamera abfilmen kann, wo jeder an seinem Platz sitzt und erstmal die Spiele spielt. Oder das eine Spiel spielt so rum, wo der Lehrer vorne ja ganz frontal die Spielleitung nicht aus der Hand gibt. Dann würde ich Spiel oder gleiche Spiele spielen, wo alle das gleiche spielen. Zum Beispiel alle spielen Heckmeck im Mathematikunterricht, wenn es um Wahrscheinlichkeitsrechnung geht zum Beispiel. Und dann später kann ich anfangen zu differenzieren und verschiedene Spiele zu spielen, die auch unterschiedlich sind. Weil das ist wirklich sehr, sehr komplex. Ihr wisst das, ihr habt bestimmt auch einen Spieleabend, wo ihr als Spielleiter durch die Gegend hirscht und ihr kommt zu einem Tisch, müsst sofort erkennen, Moment, was geht hier eigentlich falsch? An welcher Stelle muss ich eingreifen? Kann ich das verbessern? Welche Tipps kann ich geben, damit es ja weitergeht? Das ist gar nicht so leicht. Das heißt, für die Kinder muss es gelernt werden und für die Lehrkraft auch. Dann würde ich sagen, und damit bin ich, glaube ich, ziemlich alleine, gibt es kein Thema, wozu es kein Spiel gibt. Man muss es eigentlich fast nur finden und anpassen. Also, in Essen jetzt in diesem Jahr, als ich diese These losgelassen habe, haben mich alle nur kopfschüttelnd angeguckt beim Schule- und Spielmeeting. Aber ich bin wirklich der Meinung, es gibt für jedes Thema das passende Spiel, man muss es nur finden. Und wie gesagt, man muss sich trauen, das Spiel einzusetzen.
Ich fasse dann nochmal zusammen. Drei Dinge empfiehlst du. Erstens mal das Selbstbewusstsein zu sagen, in meinem pädagogischen Konzept, in meinem Klassensaal hat Spielen einen Wert.
Ja.
Dann von niedrigschwellig zu kompliziert und zu binnendifferenziert und lang einfach danach suchen, damit man seiner Lerngruppe auch etwas anbieten kann, was man empfehlen kann oder auch verantworten kann in diesem Bildungskontext.
So ist es, genau.
Jetzt hast du etwas getan, was bei uns tatsächlich wie sich ein roter Faden durch diese Podcast-Folgen zieht, nämlich du hast Heckmeck am Bratwurmeck erwähnt. Und mein großes Schicksal scheint wohl zu sein, dass in jeder Folge dieses Spiel erwähnt wird. Und JD strahlt natürlich wieder von beiden Grübchen über den Schnauzbart bis hin zur Glatze, dass sein Lieblingsspiel wieder erwähnt wurde.
Das ist richtig. Und ich möchte ganz nebenbei nochmal kurz die These unterstützen. Ich war damals beim Schul- und Spieltreffen auch dabei. Ich saß hinten links und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es zu jedem Thema auch ein Spiel gibt, was man manchmal abstrahieren muss, aber grundsätzlich möglich. So, und die Erfahrung mache ich selber auch. Ich organisiere ja alle 2 Wochen hier in Aurich im Rahmen von Schul und Spiel eben diese Lehrkraft, ja, es sind keine Fortbildungen, aber diese Treffen eben, Spieletreffen, wo man sich zum zwanglosen Treffen und Spielen trifft. Genau, zum zwanglosen Treffen trifft. Das ist ganz wichtig übrigens. Und da kommen ganz viele tolle Dinge bei rum. Also bisher haben wir für jedes Problem eine Lösung gefunden, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ich möchte deine These damit einfach nur unterfüttern. Warte, so habe ich gemacht.
Vielen Dank.
Gerne. Stefan, und dann hast du allerdings noch ein Social-Media-Standbein entwickelt. Das sind nämlich Witze, Schulwitze, die du einstreust. Und das ist manchmal krass geil, allerdings auch manchmal krass daneben. Hast du vielleicht gerade so einen Witz für uns, den du mal raushauen kannst?
Wie fällt ein Mathematiker einen Baum?
Keine Ahnung.
Er quadriert den Stamm, dann fällt die Wurzel weg und der Baum fällt von alleine um.
Ja, das zum Beispiel.
Oh mein Gott.
Oh wow. Ja, klingt gut, aber ich verstehe kein Wort.
Ja, also das sind, ja, das ist eigentlich auf dem Mist von Schülern gewachsen. Die meinten, sie machen immer nur Brettspiel-Content, können sie nicht mal was Lustiges machen? Und dann fing irgendwie jeder an, einen Witz zu erzählen und irgendwie ist daraus eine Reihe entstanden, ja.
Sehr cool.
Ja.
Ja, du hast uns jetzt ein bisschen über dein berufliches Treiben und deinen beruflichen Umtrieb quasi erzählt. Magst du einmal so ein bisschen über dich erzählen, welche Spiele du gerne spielst und wo du dich so verortest?
Das ist eine sehr komplexe Frage.
Dafür bin ich bekannt.
Ich spiele es vor allen Dingen, wenn man mit Profis unterwegs ist. Also, ich spiele sehr gerne Deckbilder, muss ich sagen. Wir haben, das steht auch hier oben noch im Regal, Harry Potter, Kampf um Hogwarts zum Beispiel von Anfang bis Ende durchgespielt, auch wenn es irgendwann ein bisschen repetitiv wurde, das ist egal. Und man schon weiß nach anderthalb Stunden, ob man verliert oder gewinnt und trotzdem noch anderthalb Stunden spielt. Also Deckbilder sind total großartig. Ich finde also generell Spiele sehr gut, die, wo man sich was drunter vorstellen kann. Nicht solche abstrakten Sachen. Solche abstrakten Sachen mag ich nicht so gerne. Und kooperativ ist auch nicht schlecht. Ich mag so dieses gemeinsame Knobeln und Tüfteln und Züge planen. Wenn man jetzt hier hinter mir ins Regal guckt, sieht man auch fast nur kooperative Spiele liegen. Also das finde ich sehr, sehr gut. Andererseits finde ich auch Spiele in großen Gruppen ziemlich lustig, wie zum Beispiel Word Slam oder Codenames zum Beispiel, wo man einfach, ja, wo es einfach lustig zugeht. Und gelegentlich, das spielt nämlich zu Hause mit mir keiner, da haben die alle keine Lust dazu, da muss ich immer woanders hingehen, auch komplexe Sachen, die ja dann auch mal 2-3 Stunden dauern. Weiße Burg oder Rote Kathedrale oder so zum Beispiel.
Du hast gerade gesagt, zu Hause spielt das niemand mit dir? Mit wem hättest du die Chance zu spielen?
Naja, ich habe ja eine wöchentliche Spielegruppe. Da habe ich dann die Chance, sowas zu spielen. Genau, also zu Hause ist es durch den großen Durchlauf, den ich durch meine Blogger- und Rezensionstätigkeit habe, ist es jetzt so weit, dass zu Hause heißt, wollen wir was spielen? Ja, gerne, aber nichts Neues. Und das ist natürlich, das ist für mich dann natürlich immer ein bisschen schwierig. Da muss ich dann gucken, dass ich jemand anderes finde, der mit mir neue Sachen spielt.
Die Brettspielgruppe, auch genannt, die Erstspiel-Eindruckserfahrungsaustauschgruppe.
Genau.
Das sind übrigens 37 Punkte bei Scrabble.
Ah, ja, genau.
Wahrscheinlich. Ja.
JD, wollen wir mit Außerlameng weitermachen?
Oh, ich hätte die Überleitung jetzt gemacht, Olli. Ja, also von Spielen zu Spielen. Was habt ihr denn letztes gespielt? Erzähl doch mal.
Dann würde ich ganz gern anfangen und von der ganz großartigen Veranstaltung sprechen, nämlich der Brettspielzeit, die organisiert wurde von Wiesbaden Spielt, aber in Mainz stattgefunden hat, in einem archäologischen Museum, was als Location erst einmal ganz großartig war. Und dieser Tag begann schon damit, dass ich relativ pünktlich kommen wollte, weil ich nämlich Spiele zu einem Brettspielflohmarkt gebracht habe und dort auf Stefan und Stefan von den anonymen Ludo-Hooligern gestoßen bin. Und die haben dann irgendwann noch Nachschub bekommen von Olli, da waren sie da schon drei, dann kam noch der Frederik dazu, dann habe ich noch Dennis getroffen und ich hatte selbst Archiv noch im Schlepptau und jetzt war dieser Tag einfach nur genial. Und ich wollte mich auf diesem Weg auch einmal bei den Veranstaltern dieser wirklich gelungenen Brettspiel-Tagesveranstaltung bedanken dafür, dass das alles so reibungslos war, dass das alles so herzlich war und so toll organisiert war. Das war mein erstes Außerlameng. Und das, was ich euch jetzt noch anvertraue, ist, dass ich meinen absoluten Spaß gefunden habe an Dorfromantik Sakura. Ich war ja zuerst ein bisschen skeptisch und habe das auch länger liegen lassen, weil ich mir dachte, naja, komm, das erste Dorfromantik, das habe ich wirklich total durchgesuchtet, auch mit meiner Familie. Und wahrscheinlich wird's jetzt gar keine so großen Neuerungen bringen. Und habe dann ein bisschen gebraucht, aber dann habe ich immer wieder gehört, dass es einfach auch gut sein soll. Und ich hatte nochmal Lust auf die Dorfromantik-Experience, auf die Erfahrung, wie das dann nochmal so ist. War auch neugierig auf das, was dann neu eingeflossen ist an Ideen. Ich kann euch sagen, nach 8 Partien, ich bin Feuer und Flamme. Und hätten wir heute Abend nicht gepodcastet, hätte ich mit Sicherheit an Andrea wieder ein bisschen rumgenörgelt, ob wir vielleicht nicht noch eine Runde spielen wollen. Es ist richtig, richtig gut. Neue Ideen, kleine Überraschungen, wirklich kein 1:1 Abklatsch. Und ich habe da auch schon dem Michael Palm gegenüber meine absolute Begeisterung ausgedrückt. Und wirklich, also für mich eine Empfehlung, wenn ihr Dorfromantik mochtet, unbedingt auch Sakura spielen. Wenn ihr noch keins kennt, unbedingt Sakura spielen. Und wenn ihr Dorfromantik blöd findet, dann wird euch auch Sakura nicht dieses Spiel retten. Aber in den ersten beiden Fällen für euch beide und auch für euch alle, die ihr das jetzt gerade hört, sehr, sehr, sehr große Empfehlung. Dorfromantik, Sakura, Pegasus-Spiele und das altbewährte Duo, das auch Dorfromantik den ersten Teil gemacht hat. Und Dorfromantik, das Duell, das nicht so geil war.
Nee, war oftmals auch zu Recht in der Kritik. Stefan, was hast du denn so gespielt?
Also erstmal muss ich sagen, dass mich Dorfromantik nicht so abgeholt hat, muss ich sagen. Also nicht in den Gruppen, in denen wir es gespielt haben. Das ist, glaube ich, ein reines Solospiel. Mit mehr Leuten sehe ich da den Sinn nicht so richtig drin, muss ich sagen. Weiß nicht. Also uns hat es nicht so abgeholt.
Ja, fair. Kann ich nachvollziehen. Das erste Dorfromantik habe ich auch alleine gespielt, weil ich dann gemerkt habe, es macht mir so viel Spaß. Ich würde es ganz gerne noch häufiger spielen, auch nochmal von Anfang an.
Der zweite Teil, den spielt ihr jetzt mit mehr Leuten?
Zu zweit. Da haben wir uns zu zweit eingefunden. Und das funktioniert auch ganz gut. Dann bin ich auch ganz froh, dass noch eine zweite Person mit drauf guckt. So werden die Punkte eindeutig höher und stärker.
Ach so. Okay.
Danke, Andrea. Danke.
Ja, danke, Andrea.
Was haben wir gespielt? Was mich richtig abgeholt hat, ist ein Spiel, in dem man nur 9 Züge hat im ganzen Spiel. Könnt ihr euch denken, was das ist?
Die Weiße Burg?
Die Weiße Burg, genau. Also normalerweise hat man ja so, naja, so 20 Züge hat man schon in der Regel. Letztes Jahr war ich ziemlich begeistert von Virtual Revolution. Das war aus der Boardgame Box. Da hat man 15 Züge und das fand ich schon extrem wenig. Und dann merkt man erstmal, wie viel man in 15 Zügen eigentlich erreichen kann. Und dann kam letzten Herbst, das ist ja eigentlich schon aus dem Frühjahr, aber ich habe es erst im Herbst besorgt, die Weiße Burg dazu, lag auch eine Weile erstmal im Regal. Das Artwork ist ja schon ganz schön stark gewesen, bis ich es dann ausgepackt habe. Und das geht so ab bei uns in den Spielerunden. Einfach diese 9 Züge. Was kann man in 9 Zügen alles erreichen? Das ist so abgedreht und wie gut das verzahnt ist. Wenn ich dort eine Aktion auslöse, wenn ich jemanden auf die Brücke setze, kann ich noch jemanden in die Burg setzen. Die Burg ist verzahnt mit der Kasernenaktion. Also das ist aus meiner Sicht richtig, richtig stark gemacht. Und dass es im Sommer bei Spiel des Jahres keine Erwähnung gefunden hat, das wundert mich, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
Ja, das ist schade, weil das Spiel hat es auf jeden Fall verdient. Ja. Und du hast gerade gesagt, es ist immer faszinierend, wie viel man aus 9 Zügen machen kann. Meine Spielerfahrung ist auch immer, nee, es ist dann doch ganz wenig, was man aus 9 Zügen machen kann, aber ich mache sie mit Leidenschaft und total gerne. Ja. Und es ist eins dieser Spiele, die ich sehr häufig und sehr gern spiele. JD, und du so, die Weiße Burg?
Es steht immer noch auf meinem Mountain of Joy, den ich zu spielen versuche, aber das kommt nach dem Umzug. Aber pass auf, ich habe einen Witz. Wenn die Weiße Burg 9 Züge hat, ne? Wisst ihr, wie viele Züge Alan R. Moon hat? 45 bei Zug um Zug. Oh, ja, gut, okay, ja. Okay. Nee, der ging gerade im Kopf anders. Der war viel witziger. Den schneiden wir raus. Danke.
Du hast ja noch ein paar Folgen drüber nachzudenken, den nicht mal so richtig zu schleifen.
Ja.
Erzähl doch mal lieber, was du gespielt hast.
Ich habe ein bei uns alten Klassiker gespielt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal davon erzählt habe. Habe ich schon mal von Pow Wow erzählt?
Pow Wow. Nee.
Also Pow Wow ist ein Bluffspiel, letztlich wie Maxchen, Meier, wie auch immer, in sehr viel aufgebohrter. Jeder von uns bekommt so einen Kopfschmuck, so ein Rambo-Gedächtnis-Stirnband. Und da vorne ist so ein Klettding. Und die Klettdinger sind später für die Geier. Wer 3 Geier am Ende des Spiels hat, der hat verloren. Und bevor man verliert, spielen wir auch ein bisschen. Jeder bekommt eine Feder und auf dieser Feder steht eine Zahl drauf oder eine Aktion, je nachdem, was man dann halt sieht. Und ich sehe jetzt, also wenn wir das zu dritt spielen, sehe ich eure beiden Zahlen und meine eigene aber nicht. Und dann, Olli, fängst du an mit, also du musst die Sachen zusammenzählen und nennst dann irgendeine Zahl und dann sage ich, kommt hin oder kommt nicht hin. Und dann müssen wir uns halt alle überbieten. Ne, wenn Stefan dann erhöht und ich sage, ich glaube ich dir aber nicht, dann ist es so, wenn Stefan recht hat, dann kriege ich den Geier, also kriege ich den Minuspunkt. Und wenn Stefan Unrecht hatte und ich ihn erwischt habe, den Schlingel, dann kriegt er den Geier auf den Kopf.
Okay.
Und das ist, kann man bis zu 7 und 8 Leuten spielen und es ist der absolute Burner, wenn man das, also ab 5, 6 macht es erst so richtig Spaß und Sinn, wie die meisten Blöff-Spiele. Dann hast du noch später so kleine Tomahawks, wo du dann einmal pro Runde entweder die Reihenfolge ändern kannst oder du kannst sagen, ich stimme zu, dann reist du einfach weiter und die dritte Aktion weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall bringt das nochmal ein bisschen eine Würze ins Spiel. Und ja, es macht nichts sonderlich neu, aber allein die Tatsache, dass 7 erwachsene Menschen mit einem mit einem Federschmuck am Tisch sitzen, ja, das ist allein schon.
Das ist von Ravensburger, oder?
Ja, genau. Ich glaube 2007 oder 8, auf jeden Fall schon ein bisschen älter.
Ich glaube, du hattest schon einmal leidenschaftlich von diesem Spiel berichtet, denn ich habe mir damals schon mal vorgestellt, wie bescheuert das aussieht, wenn man mit einem Federschmuck da rumsitzt. Und es könnte ja auch ein guter Beitrag werden für eine zukünftige Folge Spiele, die einfach bescheuert sind.
Ja, das stimmt. Ja. Das gehört definitiv dazu, ja.
Das ist ein gutes Thema, ja.
Da fällt mir gerade in diesem Zusammenhang ein, ich habe meine erste und einzige Partie, ich habe fertig gespielt.
Ja. Stimmt, Punkt. Du hast mich angerufen.
Also, nee, es erschließt sich mir nicht in seinem Humor und seinem Witz und der Tatsache, was man da machen muss. Es ist halt einfach an einem Tisch platzierte Brettspiel-Anarchie, Kartenspiel-Anarchie.
Ja, es ist Willkür, das Spiel, definitiv.
Ja, und danach ist es vorbei. Ja. Aber ich war froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, hab dann allerdings viel lieber die fancy, schmancy, super Deluxe-Ausgabe von Die Burgen von Burgund gespielt, die endlich angekommen ist. Ich glaube, ich habe die letzten, also ich möchte nicht lügen, aber 2,5 Monate damit verbracht, das Frachtschiff zu tracken, jeder Station auf der Welt, wo es war, also den ganzen Weg rund um Indien, dann die fehlgeleiteten Wege, zuerst in die englischen Häfen, dann nach Bremerhaven, dann doch wieder zurück nach Polen. Und ich habe mich schon dabei erwischt, am Fenster zu stehen und rauszugucken und in den Tag zu träumen und zu warten, bis ein DHL-Auto kommt. Jetzt ist es da. Und es macht einfach mega viel Spaß. Es war ja schon immer ein tolles Spiel, aber jetzt ist es tatsächlich noch so ein kleiner Augenschmaus dazu. Die Burgen von Burgund, in der, ich weiß gar nicht, wie die Ausgabe heißt, in der schweineteuren Ausgabe, die ich mir gegönnt habe, mit allem Acryl, Felefanz und Schnicknack. Jetzt ist es mein...
Macht das jetzt Queen Games? Entschuldigung.
Das habe ich tatsächlich letztens zum ersten Mal gespielt. Also ich habe es erst ein einziges Mal gespielt, deswegen ist meine Spieleerfahrung bei diesem Spiel relativ gering, muss ich sagen. Und mir hat es persönlich ein Stück zu lang gedauert für das, was es macht.
Sag mal, hast du heute hier die Anti-Position bezogen auf das, was ich vorstelle? Ja, zu lange gedauert? Also war es deine erste Partie Burgen von Burgund oder war es deine erste? Das war deine allererste Partie Burgen von Burgund.
Ja.
Oh ja, das kann ich nachvollziehen. Wobei, wenn du das schon ein paar Mal gespielt hast, weißt du ja, dass nach hinten heraus diese Punkte eskalieren.
Ja, ich weiß.
Du weißt am Anfang, wie du spielst, damit du in der ersten Runde massiv Punkte abgreifen kannst. Aber ja, 5 Runden können dann zäh sein, insbesondere wenn es Leute gibt, die lange überlegen oder dann auch mal auf die Idee kommen, na ja, ich könnte den Würfel dann doch nochmal anders einsetzen.
Ja, genau. Also spontan wäre meine Intention vom Design her, nicht 4 Plättchen, sondern 5, also nur 5 Plättchen pro Runde zu verteilen. Mhm. Aber das ist halt Erfahrung von einem Spiel. An sich hat das schon großen Spaß gemacht. Das müsste man auf jeden Fall häufiger spielen. Um das
Mach das, nimm das einfach mal mit als Vorsatz für die nächsten Jahre.
Ja.
Für die nächsten Jahre, Olli, ist das schon. Olli ist immer sehr bescheiden, das ist so schön bei ihm.
Weil ja nicht genug Legacy-Spiele rauskommen demnächst.
Ja, genau.
Nee, richtig.
Stefan, hast du noch was außer die Weiße Burg, was du gespielt hast, was dir aus, warum auch immer, in Erinnerung geblieben ist? Positive Spielerfahrung oder negative Spielerfahrung?
Habt ihr diese Medical Mysteries von Cosmos schon gespielt?
Gespielt nicht, aber sind das diese Dr. House quasi Spiele?
Ja, genau.
Dr. House, das Spiel, so ein bisschen, ja, ne?
Ja, ich weiß noch nicht, ob das positiv oder negativ ist. Also ich bin erstmal froh, dass ich kein Arzt bin. Diese Verantwortung wollte ich nicht tragen, ganz ehrlich. Also das geht los, dass man eine Patientenakte hat, da steht aller möglicher Kram drauf und dann sind da 4 oder 5 Faltblätter dabei, die man erstmal komplett durchlesen muss, um diesen Fall lösen zu können. Und vom Game Design ist es auch so angelegt, dass man diese Blätter lesen muss, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, man muss erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde sich mit medizinischen Fachbegriffen rumschlagen, um eine fundierte Aussage treffen zu können. Das ist schon ganz schön krass. Möchte man das machen, wenn man irgendwie von einem kaputten Tag sich an den Spieltisch setzt, erstmal anfangen zu studieren? Oder ist das eher ein Spiel für Leute, die sowieso aus dem medizinischen Bereich kommen? Da bin ich mal gespannt. Wir haben einen befreundeten Arzt, mit dem wird es demnächst nochmal auf den Tisch kommen. Mal gucken, was er dazu sagt. Erstmal jetzt mit 3 schlauen Leuten, die alle studiert haben, aber keiner aus der medizinischen Richtung, fühlte sich das eher nach Arbeit an als wirklich nach so einem klassischen Escape-Spiel.
Ja, ich habe die Finger noch nicht dran gehabt, weil das Thema bei uns verbrannt ist. Wir haben privat als Familie so viel Zeit in Krankenhäusern verbracht, dass es tatsächlich nicht in den spielerischen Alltag passen würde, uns jetzt noch mit einem Krankenhausthema zu beschäftigen. Deswegen setze ich da mal aus und warte darauf, bis das Ganze irgendwann mit Ponyhof-Thema oder sowas kommt.
Also richtig abgeholt, was bei uns abgeht wie sonst was, ist Far Away. Es wird mit jeder Partie gefühlt besser, auch wenn es ja eigentlich nichts groß anderes macht. Aber man kennt die Karten besser und so weiter. Und was auch richtig gut angekommen ist, ist Didacto von der Game Factory und Three Chapters von Amigo. Das ist auch, also kommt in allen Spielegruppen, wird das verlangt, hier kannst du das mitbringen und wir wollen das nochmal spielen. Und das wird auch mit jeder Partie noch besser. Bin auch ein großer Fantastische Reiche-Fan von der Seite her. Hat uns das sehr abgeholt.
Hast du die Star Trek-Variante mal gespielt von Fantastische Reiche?
Die fand ich zu verkopft.
Mir hat die App gefehlt dabei. Vielleicht ein bisschen.
Das ist richtig, ja. Genau, also ohne die App ist es eigentlich schwierig.
Schwierig.
Zählen und so, ne? Ja.
Ja, dann wird's doch höchste Zeit, dass wir zu dem eigentlichen Kernthema unserer Folge kommen, nämlich Spiele, bei denen man nebenbei noch etwas lernt. Danke, Severin, dass du uns diese Themen dagelassen hast. Stefan, du hast dir dieses Thema ausgesucht. Wir sind jetzt wirklich gespannt, welche Spiele wir uns gegenseitig vorstellen werden. Aber JD, wer entscheiden wir denn, wer heute beginnt?
Heute habe ich mir mal was überlegt, denn wir arbeiten ja alle irgendwie in Bildungseinrichtungen und oder ähnlichem, also auf jeden Fall alle im sozialen Bereich. Und mich interessiert jetzt die Anzahl der besuchten Bildungseinrichtungen seit der Grundschule, inklusive gegebenenfalls Studium. Ui. Und die Person mit den meisten darf anfangen.
Dann zähle ich mal schnell durch. Ich war relativ straight durch meine Schullaufbahn, nämlich nur mit einer Grundschule und dann einem Gymnasium. Und danach wird es ein bisschen weit verzweigter. Dann habe ich an einer Uni studiert, bin dann einmal an der Uni ins Ausland, an die Stammuni zurück. Momentan bin ich bei 4. Ja, und dann mit dem Lehrerberuf habe ich angefangen, in 1, 2, 3, 4, 5 weitere Schulbetriebe mit reinzugucken. Also jetzt wäre ich bei 9. Meine Zahl ist 9.
Stefan.
Also Grundschule, Gymnasium, ja. Dann Universität, da auch an der Stammhochschule angefangen, nochmal gewechselt und wieder zurück. Weiß nicht, zählt eigentlich nur als 1, oder? Wieder zurück. Dann
ja,
vielleicht bei 4. Mit den ganzen Schulen, an denen ich schon gearbeitet habe, komme ich, glaube ich, auf 7.
Cool. Okay. So, JD, 4 Jahre, 4 verschiedene Grundschulen.
Es waren 7. Nein, also ich war Grundschule, bei uns gab es die Orientierungsstufe, die OS, das war eine 5., 6. Klasse. Die Schulform gibt es nicht mehr, Gott sei Dank. Dann war ich aus Versehen auch noch im Gymnasium für 1,5 Jahre. Dann Realschule, höhere Handelsschule. Dann habe ich meine erste Kaufmannsausbildung gemacht. Ich bin Reiseverkehrskaufmann. Oh ja, hier, das hau ich mal gerne raus. Der schlechteste in ganz Deutschland mit einem IHK-Zeugnis von 4,4. Aber egal, ich darf die Titel tragen. Dann war ich Erzieherschule. Ich komme auf 7. Ich glaube, mehr habe ich dann gar nicht.
Ja, dann Olli.
Wow, das kommt ganz selten vor, dass ich einmal das Ganze beginnen werde. Ja, ich freue mich darauf, denn ich habe aus dieser Reihe erst einmal die große Menge an Brettspielen ausgesucht, die mit Landkarten kommen. Ich habe euch das schon öfters hier gesagt, dass ich ein ganz großer Fan von Brettspiel-Landkarten bin, auf denen man rumreisen kann. Und das zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch mein Leben, denn ich habe ganz früh schon angefangen, Risiko zu spielen und habe da die Anordnung der Kontinente und die Anzahl der Kontinente gelernt und dachte tatsächlich, dass die Länder auch dort alle gibt, die auf einem Risikofeld drauf sind. Aber letztendlich möchte ich euch Zug um Zug Europa mitbringen als Spiel, das mir wirklich sehr geholfen hat, eine Orientierung in Europa zu finden. Und das, obwohl die Städtenamen ja teilweise noch die lokalen Namen zum frühen 20. Jahrhundert sind. Aber um euch zu beweisen, dass ich der Meinung bin, dass das funktioniert, dass man so nebenbei auch ein bisschen Bildung mitkriegt, frage ich euch, was liegt weiter östlich? Ist es Sevastopol oder Sotschi?
Sotschi.
Klar, natürlich. Und warum? Weil ihr Zug um Zug gespielt habt. Nochmal eine Frage. Wo liegt Erzurum? Im Süden oder im Norden?
Im Süden.
Und damit hier These, Satz, Sieg, Olli. Ich behaupte, dass es Spiele gibt, bei denen man über Landkarten reist und nebenbei tatsächlich eine geografische Orientierung erhält. Und das hat sich bei mir wirklich sehr stark ausgeprägt. Ich habe mal eine Runde freie Fahrt gespielt. Und am Ende der Partie freie Fahrt gab es ganz genervte Leute, die mitgespielt haben, die gesagt haben, ich weiß ja gar nicht, wo soll ich die ganzen Aufträge erfüllen? Ich kann mich ja gar nicht auf dieser Karte zurechtfinden, das ist ja gar nicht markiert. Ich dachte mir, Alter, hey, das ist vielleicht so, dass die Städte in Europa existieren und du halt einfach nur von A nach B fährst, weil du weißt, dass das eine im Westen, das andere im Osten liegt. Ja, und das war der Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich glaube, da hat sich tatsächlich etwas bei mir getan, so dass ich doch eine relativ gute Vorstellung habe, wie die Örtlichkeiten in der Welt verteilt sind. So, um noch ganz kurz etwas über Zug um Zug zu sagen. Wer das noch nicht gespielt hat, hat tatsächlich ein tolles Familienspiel versäumt. Ihr baut mit bunten Waggons Strecken, um zwei Städte miteinander zu verbinden. Wenn euch das gelingt, dann habt ihr einen Auftrag erfüllt und ihr versucht, möglichst viele Aufträge zu erreichen. Zug um Zug ist so erfolgreich, dass es 12 Trillionen Spielvarianten mittlerweile gibt in verschiedenen Regionen mit verschiedenen Anspruchsniveaus. Aber es bleibt immer wieder dieser selbe gleiche Mechanismus mit Zielkarten, farbige Karten und spiele dann die farbigen Karten aus, um diese Strecken zu erreichen. Und das ist jetzt mein erster Vorschlag für diese Liste von Spielen, bei denen man nebenbei so etwas lernt. Und es würde mich wundern, wenn ihr beide nicht absolut positive Erfahrungen mit Zug um Zug in welcher Ausgabe auch immer hättet. Stefan.
Also, ich mache jetzt nicht den Kontrapart, so ein Quatsch. Also Zug um Zug. Nein, Zug um Zug Europa ist auch die Version, die mich tatsächlich, die ich als erstes kennengelernt habe von Zug um Zug, die wir früher sehr, sehr viel gespielt haben und die mich auch nach wie vor immer noch am meisten abholt. Vielleicht auch, weil es die Version war, wie gesagt, die ich als erstes kennengelernt habe. Das ist ja wirklich großartig. Ich möchte das noch ergänzen um ein weiteres Spiel. Wenn man vielleicht ein kleines bisschen kleiner denkt, und zwar Deutschlandreise. Mhm. Das war das Spiel, wo ich als Kind Deutschland kennengelernt habe. Welche Städte liegen wo, welche Bundesländer, welche Hauptstädte gibt es? Und das eignet sich sehr gut, wie gesagt, um mit Kindern den deutschen Raum zu erkunden.
Das ist ein richtig guter Tipp noch einmal. Allein die Grundorientierung zu bekommen, Hamburg im Norden, München im Süden, Köln im Westen.
Köln jetzt im Osten.
Genau. Ich habe mich gerade gefragt, ob es damals, als dieses Spiel erschienen ist, noch die deutsch-deutsche Grenze gab und ob man das schon mit den Oststädten spielen konnte.
In der Version, die wir hatten, nicht. Hm. Aber das ist echt schon uralt, dieses Spiel, oder? Ist das von Ravensburger, kann das sein?
Ich würde es in die 80er Jahre stecken. Ja,
ist von Ravensburger.
Ist ja. Von Ravensburger, genau. Also gibt's bestimmt irgendwie eine Variante, die so alt ist, dass das noch geteilt ist.
In diesem Zusammenhang fällt mir gerade ein, dass es ja auch Autobahn gibt. Das kam, glaube ich, 2023 raus. Auch ein klassisches Eurogame. Da macht man auch so ein paar Aufträge. Aber da spielt man über drei Epochen auf dem Netzwerk der deutschen Autobahn. Und da erschließt sich auch eine Epoche nach 1990, also nach Öffnung der deutsch-deutschen Grenze. Und dann kann man eben halt auch die östlichen Bundesländer bereisen und dann dort die Strecken ausbauen. Also da wurde es umgesetzt, dass auch die Geschichte Dinge verändert. Ein ganz interessanter Aspekt für ein Spiel, das eher dann doch ein bisschen kopflastig ist, ein bisschen tröger.
Ja, also ich habe gerade mal nachgelesen, Deutschlandreise ist tatsächlich aus dem Jahr 1977.
Wow.
Und es gibt eine Variante, wo die deutsch-deutsche Grenze eingezeichnet ist, auf der Karte.
Didi, hast du so eine Lieblingsvariante von Zug um Zug oder einem Kartenspiel? Also Kartenspiel.
Also, bitte. Also Zug um Zug ist eins meiner absoluten Lieblingsfranchises, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe damals mit dem originalen Zug um Zug angefangen. Es ist für mich eins der absoluten Gateway-Spiele, weil es so schön zugänglich ist. Und es hat eine schöne Tischpräsenz, also um es mal mit einigen Plattitüden hier auch aufzuwarten. Aber es ist einfach ein unfassbar schönes Spiel und ich mag auch die unterschiedlichen Varianten. Ob das jetzt das mit den Tunneln ist oder Skandinavien, habt ihr skandinavisch mal gespielt? Mit den, das ist auch eine ganz schöne Variante. Man kann sich mit Karten und so weiter totkaufen und irgendwann wird es auch repetitiv, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist auch irgendwann nur noch was für echte Liebhaber. Und das Spielprinzip ist funktioniert absolut. Also ich bin ganz bei euch. Das, ja.
Und deswegen stampfe ich es auch nochmal zusammen und sage, Zug um Zug Europa ist das Spiel, das du haben solltest, wenn du ein Herz für Zug um Zug hast. Den Rest kannst du haben. Aber wenn du wirklich Tolles haben möchtest und gerade mit dem europäischen Bezug, dann wäre es Europa. Wenn du dich ein bisschen Nordamerika auskennen möchtest, dann nimmst du das klassische erste Zug um Zug.
Ich habe noch eins kurz, Olli, wo wir gerade bei Landkarten waren. Ich habe mal auf Achse gespielt und ich hatte noch das ursprüngliche auf Achse und da waren die deutschen Städte im Osten gar nicht vertreten. Also du bist dann gefahren und es gab weder Leipzig noch Dresden noch irgendwie was anderes. Das gab's einfach nicht. Du bist einfach darauf vorbeigefahren.
Aber es gab die Transitautobahn nach Berlin?
Die gab's, glaube ich, ja, stimmt. Aber in der späteren Version ist es, meine ich, sind auf jeden Fall alle Städte mit dabei. Ja. Wurde irgendwann aktualisiert, soweit ich weiß.
Ja.
Und wir haben ja auch eine Playlist auf Spotify, auf der wir immer wieder Titel draufsetzen, die uns im Zusammenhang mit Spielen einfallen. Offiziell heißt das Ding ja die Alles außer Toplisten-Playlist, powered by the Brettsäckel. Und mein erster Beitrag für heute zu Zug um Zug ist Trans-Europa Express von Kraftwerk. Ja, Stefan, dann mach doch du bitte weiter.
Da ich ja auch viel mit Kindern spiele, würde ich eine neue Kategorie aufmachen, und zwar Spiele, um spielen zu lernen. Da habe ich letztens ein ganz fantastisches Spiel gespielt, wo ich erstmal dachte, naja, muss das jetzt sein? Und ich bin eigentlich von solchen Franchise-Themen überhaupt kein Fan. Und zwar war das die Schule der magischen Tiere, Zutritt verboten, aus dem Kosmos Verlag. Ich weiß nicht, ob man zu jedem Film irgendwie ein Spiel machen muss. Und wenn man sich das Spiel anschaut, könnte das auch irgendwie völlig woanders spielen. Es könnte auch ein Spiel im Wilden Westen oder bei Harry Potter oder irgendwas sein. Das Thema ist völlig beliebig. Aber das Spiel an sich, um spielen zu lernen, ist richtig gut. Es ist ab 6 Jahren. Das heißt, es ist also wirklich eher so Vorschulbereich. Auf den ersten Blick ist es gar nicht so leicht, wie es aussieht, bis wenn man das Spielprinzip verstanden hat. Eigentlich ist es ein Laufspiel im Kern und es ist ein kooperatives Spiel, bei dem ja Kinder vor einem Nachtwächter davonlaufen. Hat auch diese Hack-Mack-Mechanik, ich würfle und nehme immer Würfel raus und würfel nochmal zum Beispiel und dann verteile ich die auf Leisten und löse mit den platzierten Würfeln Aktionen aus. Muss dann immer gucken, was liegt denn oder was ist auf das Feld gedruckt, was rechts neben meinem letzten Würfel liegt. Das heißt, es ist nicht klar, ich lege 2 Würfel und kann 3 Aktionen ausführen in diese Kategorie. Und auf diesem Board, wo ich die Würfel platziere, muss ich die Aktion auch von oben nach unten ausführen. Und dann kommen zwischendurch auch noch Würfelsymbole dazu. Es gehen Würfelsymbole wieder weg, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt des Spiels man gerade ist. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu gewinnen, je nachdem, wie gesagt, wie das Spiel verläuft. Hier kann man spielmechanisch sehr, 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 sehr viel lernen, wenn es darum geht, Kinder auch an komplexere Spiele, die über UNO hinausgehen, ans Spielen heranzuführen.
Ich habe mit dem Franchise insofern Erfahrung, als dass mein Sohn vollkommen auf dieses Franchise abfährt. Und wir haben auch ein Spiel hier, das heißt, ich glaube nicht zu fassen, das ist die kooperative Variante oder ein kooperatives Spiel, was auch ganz nett ist, was auch sehr rudimentär ist, muss ich sagen. Und es ist im Kern auch ein Laufspiel mit, ja, selbst Matt Leacock würde sich dieses Prinzip nicht angucken. Und der guckt sich sonst alles kooperativer an. Nein, es ist okay. Und ich glaube, es ist auch das Zielpublikum, was du gerade beschrieben hast. Menschen, die eben noch nicht viel spielen, die mit dem Franchise was anfangen können. Im Kern jetzt kein schlechtes Spiel, zumindest das, was ich kenne. Das, was du vorgestellt hast, kenne ich selber noch nicht.
Das ist, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Das ist dieses blaue Spiel von Kosmos. Was du ist, glaube ich, ein rotes, oder?
So orange und gelb, also auf jeden Fall irgendwie so.
Ja, das sind zwei, das ist jetzt der Nachfolger davon.
Wir reden ja von Die Schule der magischen Tiere, oder?
Ja, ich genau.
Ich kenne nur die Bücherreihe und die war bei uns in einem Drei-Tages-Rhythmus getaktet.
Ja.
Tag A, ich kaufe ein Buch und schenke es abends meiner Tochter zum Lesen. Tag B, sie liest das Buch. Tag C, ich gehe wieder los und kaufe den nächsten Band dieser Reihe. Also meine Tochter hat diese Bücher verschlungen, hat es aber dabei belassen, denn sie ist tatsächlich über diese Bücherreihe auch alt geworden und fand es dann auch irgendwann ziemlich doof, wenn dieser Drei-Tages-Rhythmus unterbrochen wurde, weil noch keine neuen Bände da waren. Und ich habe dann vor 2 Jahren diesen kompletten laufenden Meter oder wie viel das dann tatsächlich waren, diese Bände, an die Kinder einer Kollegin verschenkt und die wiederum haben die verschlungen. Also ich kann über das Spiel nichts sagen. Ich kann tatsächlich darüber nicht sagen, was in diesen Romanen passiert. Aber ich weiß, dass Kinder einen wirklich tollen Spaß damit haben und dass es darum geht, dass jedes Kind quasi so ein Seelentier hinzubekommt, dass es durch diese doch wirklich sehr anspruchsvolle und teilweise auch sehr angsterfüllte Schulzeit bringt.
Es könnte man fast als moderne Harry Potter Reihe bezeichnen. Also ich bin mit Harry Potter groß geworden und heute werden die Kinder mit Schule der magischen Tiere groß und Harry Potter liest keiner mehr oder fast keiner.
Nee, ich wollte sagen, allein dafür ist es schon eine ganz gute Empfehlung dafür, weil es auch das Thema Literatur und Spiel miteinander verknüpft. Und allein das ist ja eine super Sache. Also jetzt stellt euch mal vor, der Lernerfolg bestünde auch noch darin, dass man neben dem Spielen dann auch noch die Bücher lesen möchte. Was kannst du dir mehr wünschen als Eltern?
Ja. Auf jeden Fall.
Absolut. Also ich würde auch sagen, es ist lange nicht so komplex wie Harry Potter. Es ist auch, du hast immer ein typisches Charakteristikum, was behandelt wird. Du hast immer zwei Charaktere, die im Fokus eines Buches stehen und die werden quasi behandelt. Und wie die Seelentiere dann quasi so wie das innere Gewissen dann auch fungieren und das äußere Gewissen dann ja viel mehr, ne? Und dann auch Fehler machen dürfen. Und ja, es ist einfach schön geschrieben, würde ich auch sagen.
Ja, JD, hau einen raus.
Ja, wir waren gerade schon bei Landkarten und ich mag ja Quizspiele sehr, sehr gerne. Und stell mal die gewagte These auf, wisst ihr, wo Minden liegt?
Sehr cool, ja.
Ja. Denn diese Frage stellt dieses Spiel Deutschland, finden Sie Minden? Da gab es dann später auch Europa, wo liegt eigentlich Cordoba, glaube ich? Oder nee, Paris-Dakar ist klar, aber wo liegt eigentlich Cordoba? Und ja, also die haben ziemlich coole Untertitel auch. Und dann gibt's noch mal die Welt, aber da kenne ich den Untertitel gerade nicht.
Wir sind heute voll bei Kosmos unterwegs, oder?
Stimmt, ach ja, stimmt, ist auch von Kosmos, ja, richtig, genau.
Kosmos, ja, ja.
Und das ist auch schon ein bisschen älter, das Spiel. Also bei Finden Sie Minden ist es im Prinzip Geografieunterricht das Spiel, wenn man das ganz grob herunterbrechen möchte. Du hast eine blinde Karte mit einem Raster und du hast einen Stapel Karten mit, es sind Gewässer, glaube ich, drauf, Berge, ich glaube Sehenswürdigkeiten, teilweise auch Städte. Und dann musst du halt gucken, jeder hat so ein kleines Raster auch vor sich, mit so Spielsteinen, dann musst du kurz gucken, ist es im Norden, Süden, Osten, Westen? Ich glaube, das ist dann nochmal anders verteilt. Dann musst du gucken, wenn du es im Norden verortet hast, wo im Norden ist es genau? Dann wird aufgelöst, wo es ist. Und du musst halt auch wirklich alles richtig haben. Also wenn du deine ganzen Skalen voll hast, kriegst du auch die volle Punktzahl. Du kannst natürlich auch weniger setzen, kriegst aber dann dementsprechend auch weniger Punkte. So, und das Risiko ist eben da, wenn du einen Fehler auch nur hast, sind alle Punkte weg. Und da haben wir schon so viel Spaß mit gehabt. Allerdings kann ich das auch nur mit speziellen Gruppen spielen, weil nicht jeder Bock hat. Das ist dann dieses Prinzip wahrscheinlich abends, ne? Hat nicht jeder Bock, irgendwie nochmal eine Steuererklärung zu machen und auch keinen Geografieunterricht zu machen. Ich habe da Freude dran. So. Ja, und das hat mir schon so viel, also im Harz kenne ich mich jetzt super aus. Ich bin totaler Harz-Experte. Super.
Was auch in diese Richtung passt, ist Ländertoppen. Das ist so.
Oh, super, ja.
Lag hier drei Hasen.
Drei Hasen in der Abendsonne. Und genau. Inseltoppen, auch super. Allerdings, Kritik, Spiekeroog ist nicht mit dabei, aber Langeoog. Nehmt das kann so nicht sein, das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist so, aber ja, super. Das finde ich auch klasse. Stichspiel und auch, aber das ist eine ehrenhafte Erwähnung quasi. Ja, von Günter Burkhardt ist das Ganze. Jetzt muss ich ja mal gucken, wann das nochmal. Die harten Fakten haben wir noch gar nicht gemacht, ne?
Nee, bisher haben wir noch keine gehabt.
Soll ich die auch einmal weglassen?
Nö, mach doch dazu.
Ach, alles klar. Wunderbar. Ja, hat bei Boardgame Geek nur 6,3 bekommen. Verstehe ich tatsächlich nicht, aber gut, verstehe ich schon. Kann ich aber nicht nachvollziehen. Also man kann es von 2 bis 5 Spielern spielen, dauert ungefähr 45 Minuten, ist auch realistisch. Und es hat 6 Jahren angegeben. Das ist nicht so realistisch, weil ganz ehrlich, ich habe gerade einen 6-jährigen Sohn und der kann dir noch nicht sagen, wo Mint liegt. Das kann ich aber so sagen.
Die Frage ist ja eher, wer will dir sagen, wo Minden liegt?
Ja, also, ich finde mich auch wieder in dem Spiel, muss ich sagen. Also.
Ach Gott, ich habe ganz vergessen zu sagen, bei meinem Gig da in Mainz habe ich ja die Ludoholiker getroffen. Und dann, JD, wir haben Strike gespielt.
Und, ja, ach ja, wie ist es ausgegangen, Oliver?
Außergewöhnlich. nicht so erfolgreich wie deine Runde damals. Wir waren dann plötzlich in Teams, Olli und Olli, also eine Spielvereinigung von den Ludoholikern und alles aus der Toplisten, gegen Stefan und Stefan. Ja, also wir haben auf den Arsch gekriegt. Also ich habe richtig gut gespielt, bis ich es dann versaut habe. Aber es war nochmal richtig spaßig. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, man hat schon gemerkt, da liegt mehr in der Luft, als einfach nur Würfel in diese Würfelschale rein zu würfeln. Und ich glaube, auf der Spiel 2025, da wird es noch einmal die große Reward geben. Dann hoffentlich mit dir und mit mir oder mit Anna und mir, ohne dich, keine Ahnung, wie das dann sein wird. Und dann werden wir noch einmal den Dieter Nüssle Gedächtnis Cup in Strike ausspielen.
Der Dieter Nüssle.
Der Dieter Nüssle.
Ja. Gibt's auch verschiedene Ausgaben davon, ne?
Oder? Genau, sind uns alle einig, dass die ursprüngliche Strike-Ausgabe uns die liebste ist.
Ja. Ja.
Ich persönlich habe nur die Harry Potter-Ausgabe, die spiele ich aber nach den alten Strike-Regeln und erkläre ich auch so. Und da möchte ich keine Zaubersprüche haben.
Okay.
Das ist sehr aufgebohrt. Also ich habe beide Versionen. Ich finde die Harry Potter Version, die will viel, aber das ist letztlich, dann musst du die Türme bauen und das ist dann auch, holt mich nicht ab.
So viel zum Thema Franchise.
Ja, genau. Franchise manchmal, ja.
Genau.
Die erste Runde ist vorbei, wir starten in die zweite Runde. Ich komme nochmal an die Reihe und habe, sehr außergewöhnlich für mich, ein brandneues Spiel dabei. Und das ist jetzt ein Stellvertreter für die Quiz- und Wissensspiele. Denn an denen komme ich auch nicht vorbei. Ich bin so ein klassischer Trivial Pursuit-Junge, der in den 80er Jahren das Spiel auf den Tisch gekloppt bekommen hat und dann hieß es, los, wir spielen das. Und dann hat das 3,5 Stunden gedauert und außer Sportfragen wusste ich nichts. Aber es hat meinen Ehrgeiz geschult und ich glaube auch tatsächlich, dass es die Freude am Wissen bei mir ein bisschen vorangetrieben hat, weil ich mir nicht eingestehen wollte, dass ich so doof bin und wirklich gar nichts weiß. Und Trivial Pursuit geht ja eher so in die Richtung Allgemeinwissen. Und da damals habe ich zum ersten Mal die Kontakt gehabt mit Schiller und Goethe und Rembrandt und so ein paar Menschen. Und
die haben alle mitgespielt?
Künstlern, die man wirklich kennen sollte.
Ich und wusste die Runde, ne?
Offensichtlich.
Ich glaube, ihr macht euch gerade für mich lustig. Egal. Ich mache die Kamera aus und rede in den stillen Raum. Und also auf jeden Fall, die Liebe war entfacht und seitdem bin ich immer auf der Suche nach guten Quizspielen und es gibt sehr gute Quizspiele. Aber das Quizspiel, das ich jetzt dabei habe, das halte ich dir jetzt mal in die Kamera. Das heißt Quiz 10. Und letztendlich geht es darum, dass es um eine Top-Liste geht. Und deswegen habe ich es auch ausgesucht. Es ist ein Einschätzungsspiel. Und es erinnert mich im weitesten Sinn an eine Quizshow, bei dem immer Menschen gefragt wurden, nennen sie eine gelbe Frucht oder sowas. Und dann sagten die einfach Banane.
Familienduell.
Familienduell, genau, danke. Mit Werner Schulze Ertel.
Ja, und sicher.
Dieses Spielprinzip wird hier aufgegriffen, denn es geht immer um 10 Begriffe. Ich lese euch einfach mal vor. Nenne die ersten Länder, die Tim und Struppi besucht haben. Wow. So, wenn du so eine Karte hast, dann hast du natürlich erstmal gar keine Ahnung und flüchtest dich aber so in diesen Bluff-Modus. Ja, Tim und Struppi waren ganz klar in Deutschland. Und der Nächste sagt, ja, Tim, die waren wahrscheinlich in Frankreich. So, du spielst so lange weiter, bis du entweder anzweifelst, was die Person vor dir gesagt hat, dann checkst du das auf dieser Karte und wenn dieses Land nicht drauf war, dann kriegst du diese Karte, hast 1 von 4 Punkten. Wenn allerdings dieses Land Frankreich doch drauf war, dann hast du diese Information, verlierst 1 deiner 4 Leben und hältst dann bitte die Klappe, während die anderen weiterspielen. Diese pinkfarbenen Karten, die kommen aus der Box Popkultur und Popcorn. Dann gibt es noch eine Box Allgemeinwissen und es gibt eine Box, die heißt Natur und Nonsens. Da werden zum Beispiel auch solche Fragen gestellt, Länder, in denen am meisten Hunde als Haustiere gehalten werden. Und jetzt machen wir doch einfach mal. Stefan, nenne mir doch mal ein Land, in dem Hunde als Haustiere gehalten werden. Also am meisten. Ah, ihr wisst schon, was ich meine.
Also Deutschland ist es vermutlich eher nicht.
Du sollst nicht sagen, was es nicht ist, du sollst sagen, was es ist.
Nee, er ist der Gegenpart, Olli. Er muss sagen, was es nicht ist.
Genau, Brasilien.
JD, du machst weiter, indem du entweder auch was sagst oder anzweifelst, was Stefan gesagt hat.
Ja, Nachbarn von Brasilien sind Schweden, ganz klar. Das sind zwei absolute Hundevölker.
Stefan, du machst weiter, indem du das anzweifelst, was JD gerade gesagt hat, oder weitermachst.
Tja, soll ich es mal noch? Also ich zweifle das an.
Hervorragend. Dann wird nämlich die Karte umgedreht. Dann steht natürlich nicht Schweden drauf. Allerdings wohl USA, China, Russland, Japan, Brasilien war auch dabei, Philippinen und so weiter und so fort. Es ist also so ein gelungener Mix zwischen ich weiß tatsächlich etwas oder ich glaube etwas zu wissen und ich kann es dir auch ganz gut vermitteln, weil die anderen denken sich wahrscheinlich auch aufgrund ihres Wissensstandes, oh ja, Schweden könnte ja sein oder nee, Schweden ist es auf gar keinen Fall. Und das macht Freude. Das macht echt Laune. Das ist kein besonders dolles Spielkonzept. Da wird nichts Neues erfunden. Da ist kein Kneipenquiziestes Spielmechanik-Ensemble da hinten dran. Aber das ist einfach gut. Du hast diese Karten und du stellst dir die Frage und du überlegst, du kramst in deinem eigenen Wissen zu eben dieser solchen Spezialfrage. Und das kannst du alles auch gar nicht wissen. Bei Tim und Struppi hätte ich total verkackt, aber ich bin jemand, der ganz gut bluffen kann. Und das Spielprinzip, das überzeugt mich. Wir haben das so gemacht, dass wir alle drei Boxen einfach uns immer 20, 30 Karten nehmen, zusammenmischen und dann kommt das in einer Reihenfolge durch. Ich kann mir vorstellen, wenn man nur eine Box hat und dann nur eine Box spielt, könnte das auf Dauer so ein bisschen erschlagend sein. Aber deswegen gibt es ja drei. Und die Menschen, die sich das haben einfallen lassen, davon ist einer mit Sicherheit ein Brasilianer, Rodrigo Rego und Leandro Pires. Und das Ganze gibt es schon seit 2021, ist jetzt ganz neu, 2025 in Deutschland beim Top Verlag erschienen. Dort kann man die Boxen kaufen. Und es macht uns richtig Freude. Und wenn ich sage uns, dann sind das Gruppen momentan von 3 bis 5 Personen. Gespielt kann es werden bis zu 10 Personen. Da kann ich mir vorstellen, bei so einer Gruppengröße verläuft sich das so ein bisschen. Aber so hier mit Nüsschen auf dem Tisch, ein Bierchen nebendran und so ein bisschen rundum locker für sich quissen und bluffen, das ist absolut eine Empfehlung von mir wert.
Das klingt auf jeden Fall gut. Da rasselt gleich der Kopf, wie ich das für meinen Unterricht adaptieren würde. Ich muss mir das mal anschauen. Ich kenne es tatsächlich noch nicht.
Richtig, genau. Und ich glaube auch, dass du das pädagogisch durchaus einsetzen kannst. Ja. Einfach auch nur, um allgemein Wissen aufzubauen. Das kann man dann vielleicht noch ein bisschen variieren. Vielleicht kann man auch den Teams Joker geben. Oder man macht eine Gruppe, die tatsächlich so die wissende Gruppe ist, die das Ganze dann als Spielleiter verwaltet und sich dann gleichzeitig das Wissen aneignet. Die anderen Gruppen gehen gegeneinander. Du kannst immer einen aus der Gruppe nominieren, der für dich diese Runde spielt. Also da bin ich mir sicher, da steckt ganz viel Potenzial drin.
Auf jeden Fall. Das klingt richtig gut. Also das ist schon, liegt schon im Einkaufswagen.
Das war Quiz 10, das lustige Spiel um die Top 10. Ausnahmsweise bei alles außer Toplisten.
Ich erkenne übrigens ein Muster, Olli. Erst bei Fabi sich irgendwelche Toplisten da einschmuggeln, ich jetzt Toplisten spiele. Was ist da los bei dir?
Ich werde jetzt dazu nichts mehr sagen ohne meinen Anwalt.
Andrea, kommst du mal bitte?
Stefan, mach schnell weiter, ich verkrümmel mich.
Also man könnte ja jetzt so Sachen sagen wie Mischwald oder so, wo man tatsächlich irgendwie Dinge verknüpfen kann und Biodiversität ergründen kann. Es gibt dann noch ein weiteres Ecogon zum Beispiel von dem Leipziger Verlag, wo es dann ja um eher die einheimische Flora und Fauna geht und so weiter. Was weiß ich, Wingspan, also es gibt die verschiedensten Sachen, wo man einfach Dinge lernen kann. Das finde ich aber eigentlich zu offensichtlich, muss ich sagen. Ich finde diese von hinten durch die Brust ins Auge Spiele auch sehr schön, habe ich ja schon ein paar Mal heute gesagt. Was ich sehr gerne einsetze, ist That's Not a Head. Zum Beispiel, wir sind eine Schule mit ungefähr 80% Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund. Das heißt, die haben große Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache zum Teil. Da kann man That's Not a Head sehr, sehr gut einsetzen zum Vokabeln lernen zum Beispiel. Mm-hmm. Das funktioniert auch adaptiert für andere Bereiche sehr gut. Man kann daraus auch ein Mathe-Spiel machen zum Beispiel. Ich hatte da mal ein Erlebnis der besonderen Art, als mir jemand die PQ-Formel zum Berechnen der Nullstellen von quadratischen Funktionen fast richtig aufsagen konnte, weil er sie in meiner adaptierten Version von That's Not a Head Mathe nicht gemerkt hat.
Ist das schlimm, dass ich mich kurz abgeschaltet habe? Das ist so ein ganz normaler Prozess bei mir. Wenn irgendwelche Matheformeln kommen, das ist so ein Instant, weißt du, so ein Sekundenschlaf, das kriege ich gar nicht mit.
Also die ist schon nicht ganz trivial, die kann man natürlich auch im Tafelwerk nachlesen, aber wenn man sie auswendig kann, ist es besser. Und dass sozusagen dieses fotografische Gedächtnis hat an der Stelle so gut funktioniert, dass es sie einfach noch präsent hatte, obwohl er damals noch nicht wusste, wofür er sie braucht. Und als sie dann dran kam, konnte er sie sagen. Und das war schon ganz schön genial. Und das ist auch so ein Beispiel dafür, wie viel Spiele auch leisten können.
Magst du ganz kurz noch erklären, worum es geht bei That's Not a Hat, wenn man es nicht nutzt, um irgendwelche mathematischen Superformeln abzuleiten?
Genau. That's Not a Hat ist ein Memo-Spiel, könnte man fast sagen. Man hat zwei Karten. Und beziehungsweise eigentlich hat man nur eine Karte und bekommt eine Karte zugeschoben und muss sagen, was auf der Karte, die man noch vor sich liegen hat, was da drauf ist. Die gibt man in Pfeilrichtung weit, entweder nach rechts oder nach links. Und derjenige, der die Karte bekommt, kann das entweder annehmen oder anzweifeln. Und je nachdem, wer beim Anzweifeln gewinnt, kriegt die Karte dann als Minuspunkt. Wer zuerst drei Minuspunkte hat, verliert. Ja, genau. Also gibt's von Ravensburger und es gibt verschiedene Varianten auch inzwischen davon. Ich glaube, zwei gibt's, oder inzwischen?
Drei, glaube ich sogar. Grün, drei. Das Pinke und ich guck mal nach.
Das Grün auf jeden Fall, wobei da nur irgendwie 20 Sonderkarten drin sind und der Rest sind normale Karten. Also es geht bis zu 8 Spielende. Es sind genug Karten drin, das könnte man auch mit mehr Leuten spielen. Dann ja, wird's so unübersichtlich. Also das macht auch gerade so als Absacker bei Spieleabenden, kommt es bei uns regelmäßig auf den Tisch. Auch so im normalen Spieleralltag, nicht nur in der Schule. Genau, das ist That's Not a Hat. Und dann habe ich noch ein zweites Spiel. Und zwar habt ihr schon mal von Das politische Talent gehört?
Nee.
Das ist ein Spiel von Lukas Hümer. Das ist ein Österreicher, bei dem man tatsächlich, die haben ja so ein ähnliches politisches Prinzip wie wir, tatsächlich es ja einen Politiker gibt und wirklich Wahlkampf betreibt, versucht dann Koalitionen zu bilden, verschiedene Themen durchzubringen, also Wahlkampfthemen umzusetzen oder die anderen einfach nur zu dissen und dadurch Punkte zu sammeln. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also man hat drei Legislaturperioden inklusive Wahlkampf und Koalitionsbildung. Das ist wirklich ein Spiel, wo man ja über den Politikzirkus sehr, 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 sehr viel lernen kann. Das ist ein Spiel, ist für 3 bis 6 Spielende. Das macht also nicht nur in der Schule Spaß, um mit Schülerinnen und Schülern zu spielen, sondern auch so im normalen Bereich, weil man einfach die ganze Zeit diskutiert und versucht, mit den anderen Koalitionen zu bilden, sich auszutauschen und dann auch überlegt, okay, ich spiele jetzt hier die FDP oder ich spiele die Grünen. Aber das, was ich, man kriegt die Themen, die man vertreten soll, zugelost. Das passt eigentlich gar nicht zu mir. Gehe ich jetzt damit um, obwohl das eigentlich gar nicht meine Kernkompetenzen sind, zum Beispiel. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gut geeignetes Spiel, um mal über Politik nachzudenken.
Wie charmant ist das Spiel? Also es ist ja ganz häufig so, dass Spiele mit solchen Themen ungefähr den Charme einer Gardine von dem Büro des Oberstudiendirektors haben.
Also das ist schon ziemlich charmant, weil die vertretenen Politiker, also ist alles fiktiv, sehr, sehr lustige Namen haben zum Beispiel. Und man macht sich eigentlich nur die ganze Zeit über die anderen lustig.
Okay, jetzt hast du mich wieder. Jetzt bin ich.
Mir ist gerade noch ein Titel eingefallen, den ich für Quiz 10 auf unsere Alles aus der Toplisten Playlist Powered by the Brettsäckel draufpacken wollen würde, nämlich Perfect 10 von The Beautiful South. Und für This is Not a Hat, Stefan, wenn du nichts hast, dann würde ich hinterher You Can Leave Your Hat On von Joe Cocker drauf machen.
Auf jeden Fall. Also von der Kategorie wusste ich vorher nicht, sonst hätte ich mir da auch drüber Gedanken machen können, aber wenn ihr das macht, wunderbar.
Gar kein Problem. Du kannst auch immer noch Titel nachreichen, die wir dann draufkloppen. Es ist ein wunderbares Sammelsurium, recht sonderbar mittlerweile, mit Biene Maya und anderen, aber auch wirklich guten Titeln darauf. Und das ist eben alles das, was in unserem Kopf abgeht. Apropos im Kopf abgeht, JD, du hast noch ein Spiel.
Ja, aber nicht nur, also in meinem Kopf ist nicht nur eins, das ist ein bisschen schwierig. Wir waren gerade bei Quizspielen und jetzt kommen wir eher zur Kategorie Schätzspiele. Mein zweiter Vertreter ist ein solches, hat auf BoardGameGeek einen Wert von 7,0 und ist im Jahr 2008 herausgekommen. Kann von 2 bis 6 Spielern gespielt werden, dauert ungefähr 1 Stunde und ist ab 8 Jahren quasi empfohlen. Und es kommt von niemand Geringerem als Friedemann Friese.
Was?
Und der hat auch mal sowas wie Schätzspiele rausgebracht, was bei Huch erschienen ist seinerzeit. Und dieses Spiel heißt Fauna. Wer von euch kennt Fauna?
Ich habe die gehört, ich habe es aber nie gespielt.
Tür. Okay. Ihr habt
sieht
ein.
Sieht gut aus.
Es spielt sich auch total toll. Lässt sich übrigens im Unterricht auch hervorragend einsetzen. Also ihr habt als Spielbrett einmal die Weltkarte in verschiedenen Zonen unterteilt. Jeder kriegt so ein paar Spielsteine. Und es ist so ein Spender mit Karten drin. Und ihr seht immer nur das Tier an sich. Und alle Tiere sind gleich groß. Also es sind, ich weiß gar nicht, 4, 5, 12.000 Karten. Nein, so viel sind es nicht, aber es sind ein paar mehr Karten. Ihr seht aber immer nur eine Karte. Und wenn ihr aber die Karten nebeneinander halten würdet, ist die Mücke genauso groß wie der Pottwal. Also ihr habt keine Ahnung, wenn ihr das Tier nicht kennt, wie ihr das einschätzen solltet. Unter dem Tier steht dann, was gefordert wird. Also entweder, wo kommt das Tier vor? Welche Schwanzlänge hat das Tier? Wie schwer ist das Tier? Wie lang oder groß ist das Tier? Und das sind alles Sachen, die gegebenenfalls abgefragt werden. Und dann müssen wir reihum unsere Steine setzen. Und dann wird geguckt, wer am nächsten dran ist, wer genau das Gewicht oder was auch immer gerade gefragt ist, erzielt hat, kriegt 7 Punkte, meine ich. Wer benachbart gelegt hat, kriegt 3 Punkte und wer jetzt da nochmal benachbart gelegt hat, kriegt, ich meine, nichts. Und das ist ziemlich cool, weil da kriegt man ziemlich viel Wissen und das ist auch so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob das hinten durchs Auge Dingsbums-Spiel ist, weil es sagt ja eigentlich ganz klar, was es will, macht aber dadurch, dass eben die Tiere auch so unterschiedlich sind, aber dann gleich groß, total viel Spaß. Und es werden ganz tolle Diskussionen am Tisch breitgetreten, ob der Pottwal denn nicht doch in der Nordsee ist oder nicht.
Gibt's auch eine Junior-Variante davon?
Ja, genau. Die kenne ich aber nur vom Hörensagen, die habe ich nie gespielt. Aber ich meine, da hast du weniger Werte, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, genau, das Spielfeld ist auch nicht so groß.
Genau.
Unwissend, was Fauna anders macht als andere Wissensspiele, bei dem es um das Thema Tiere geht, möchte ich aber hier nochmal eine Lanze brechen. Ich habe selten so begeisterte Kinder gesehen, als wenn sie Wissensspiele zum Thema Tiere spielen. Das scheint wohl tatsächlich in unserer Entwicklung ein ganz wichtiger Faktor zu sein, dass wir Empathie für Tiere aufbauen und dann gleichzeitig auch noch Wissen anhäufen. Scheint tatsächlich ja in so entwicklungspsychologischen Kontexten ganz hohes Prestige irgendwo mitzubringen. Und insofern, also ihr kennt ja um meine Problematik mit Friedemann Friese spielen, aber das hat mein Interesse geweckt und das sieht auch gar nicht so verhunzt aus wie andere Spiele von Friedemann Friese von der Optik her.
Darf ich die Folge diesmal schneiden, Olli?
Du findest die Friedemann Friese also auch nicht hübsch? Die Friedemann Friese Spiele auch nicht hübsch?
Tatsächlich suche ich immer noch nach dem Friedemann Friese Spiel, das mich vollends überzeugt. Und ich bin seit vielen Jahren auf der Suche und ich suche weiter. Und es ist nicht nur notwendigerweise das optische Moment, sondern es ist halt auch tatsächlich das Spielerlebnis. Da habe ich selten etwas gehabt, wo ich sagen würde, oh ja, wow, hat mich gefesselt, würde ich noch einmal gern erleben wollen. Sondern in der Regel sage ich, ja gut.
Hast du schon mal Fiese Freunde, Fette Feten gespielt?
Nein, ich habe noch nicht Fiese Freunde, Fette Feten, Fette Freunde, Fiese Feten gespielt.
Gut, weil das ist tatsächlich ein Spielerlebnis. Das muss man mal gemacht haben, finde ich. Aber das gehört jetzt nicht, wenn wir zum Friedemann Friese Podcast kommen.
Genau, wenn wir mal eine Friedemann Friese Sonderausgabe machen. Autoren genau. Mit F. Ja, das...
Fips Asmussen, Friedemann Friese. Kennt sie nicht.
Unsere 6 vorgestellten Spiele sind durch. Machen wir nochmal einen schnellen Ablauf. Mein erstes Spiel war die ganze Zug um Zug-Reihe, insbesondere Zug um Zug Europa, wenn es darum geht, Orientierung auf Landkarten und Orientierung in Europa sich anzueignen.
Ich hatte als erstes Spiel ein Spiel von der Schule der magischen Tiere, wo es darum geht, spielmechanisch ganz viel den Kindern mitzugeben.
Ich bin der Frage nachgegangen, ob wir Minden finden bei Finden Sie Minden Deutschland oder umgekehrt.
Bei Quiz 10 der beliebtesten deutschen Städte wäre Minden wahrscheinlich nicht dabei, aber bei Quiz 10 geht es darum, die Top 10 Begriffe à la Familienduell zu finden oder so gut zu bluffen, dass die anderen nicht merken, dass du gerade gar keine Ahnung hast.
Mein zweites Spiel dreht sich auch die ganze Zeit um Begriffe, und zwar That's Not a Hat.
Bei meinem zweiten Spiel handelt es sich ganz und gar nicht um Begriffe, sondern vielmehr um Tiere. Bei Fauna geht es nämlich darum, Größen, Orte und so weiter von Tieren einzuschätzen.
Ja, und jetzt haben wir 6 Spiele und wir könnten uns die Mühe machen, bei einem Spiel sagen, das ist für uns alle drei so besonders, dass wir es unter diesem Aspekt Spiele, bei denen man nebenbei noch etwas lernt, mit einem Schakwisell auszeichnen wollen würden. Wie seht ihr das? Gibt es da ein Spiel, das sich anbietet?
Zug um Zug.
Oh, das ist ja schon der Elefant im Raum, ne?
Ja. Also.
Und nicht bei Fauna.
Das ist ja der Podcast, mit dem ihr noch nebenbei etwas lernen könnt. Nämlich, dass es eine Verbindung von Zug und Zug um Elefanten geht. Also für mich ist es tatsächlich etwas, was mich geprägt hat. Und wenn ihr mitgehen würdet, dann hätten wir jetzt ein Schakwisell.
Ich bin vollkommen dabei.
Ganz meine Meinung.
Ja, super, dann haben wir nach 2 Folgen, in denen wir uns nicht auf ein Spiel einigen konnten, endlich mal wieder ein Spiel. Es ist nämlich Zug um Zug. JD, du hast vorhin schon den Autor erwähnt, Mr. R. Moon. Und das Ganze ist 2003.
Also das ursprüngliche Spiel ist, glaube ich, 2003, also 2004 war das Spiel des Jahres.
Ja.
Dann ist es 2003 rausgekommen.
Der Verlag sagt euch JD auch nochmal schnell, denn mein Kopf ist
gerade leer.
Days of Wonder. Vielen Dank. Super. Danke. Sehr gut gerettet. Stefan, wir haben ja immer die Idee, dass wir unseren Gästen etwas schenken möchten. Und wir wissen nie genau, ob das etwas Gutes ist. Stefan wäre beinahe aus dem Studio geflüchtet, aber dich haben wir jetzt erst einmal hier festgenagelt. Und wir würden dir ganz gern eine Runde Stimmt oder Stuss schenken wollen. Und JD, würdest du bitte Stefan erklären, wie es funktioniert?
Natürlich. Und jetzt kommt diese wunderschöne Melodie, die Olli immer einspielt. Ding, ding. Hallo, Stefan.
Stimmt oder Stuss.
Genau, so mit Vibraphon, ne? Im Hintergrund läuft. Musst du dir halt jetzt sehr tüchtig vorstellen. Also pass auf, Stefan.
Wird mir nicht schwerfallen.
Da gehe ich ganz stark von aus. Wir werden dir jetzt 3 Aussagen tätigen und werden dich fragen, ob diese Aussagen richtig oder falsch sind. Also wir werden deine Aussage vorlesen und du sagst entweder stimmt oder Schluss. Und das Ganze dann 3-mal. Das war's schon an Regeln.
Geht los.
Wunderbar. Olli, magst du den Anfang machen?
Oh ja, sehr gerne. Weil es gerade eben so brandaktuell ist und die Nachricht auch erst wenige Tage alt ist, die Spiel 27, die Messe, wird nicht mehr in Essen stattfinden, sondern nach Hannover umziehen. Weil die Zuschauerzahlen ständig wachsen, die Hallen in Essen aber nicht, hat man ja schon lange angefangen, an den neuen Konzepten zu arbeiten, hat die neuen Hallen jetzt noch hinzugezogen, merkt aber wohl, dass dieser Platz grundsätzlich nicht ausreichen wird. Hannover ist mit 500.000 Quadratmeter die größte Ausstellungsfläche in Deutschland und das Ziel ist es, 2027 eben die Messe in Essen zur Messe in Hannover zu machen, aller Weltausstellung damals, Anfang der 2000er. Stefan, stimmt oder Stuss?
Das Stuss.
Ja, das Stuss.
Also das wäre schön, weil Essen einfach furchtbar klein ist, aber ich glaube, dass die gerade nochmal langfristige Mietverträge abgeschlossen haben und so richtig weiß ich auch nicht, was es werden soll, weil es ja letztes Jahr komplett ausverkauft war bis zum letzten Ticket. Ja, wo die Wachstumsreise hingehen kann, ist mir ein Rätsel, aber schauen wir mal.
Ja, vielleicht ist es ja momentan Stuss, könnte aber irgendwann perspektivisch stimmen.
Auf jeden Fall,
ich meine, nichts ist in Stein gemeißelt und wenn man sich überlegt, dass es am Anfang in den Räumen einer Volkshochschule alles losging und dann jetzt dann in die Messe umgezogen ist und hat sich zu dieser größten ernstzunehmenden Messe weltweit für Brettspieler entwickelt und irgendwann ist auch mal ein Raumkonzept aufgebraucht und irgendwann musst du dir halt auch mal Gedanken machen, aber das werden andere Köpfe an anderer Stelle entscheiden. Sollte es irgendwann in Hannover sein, habt ihr es hier zuerst gehört, aber aktuell ist es Stuss. JD.
Dann müssen aber alle Pandemic-Karten neu gedruckt werden.
Oh ja, stimmt.
Also, das ist richtig.
Aber das ist ja gar kein Problem.
Promo.
Nachdem es ja Pandemic im Warcraft-Design gab, gibt es ja jetzt auch ein neues Pandemic, auch mit einem Franchise obendrauf geklatscht, wo ich mich auch gewundert habe. Aber naja.
Weil die sind alle übelst teuer, die kosten 60 Euro oder so. Also das ist echt krass, ja.
Ja, könnte man auch Everdell Pandemic machen. Was kostet 120? Okay. Gut, lassen wir das. Was wir aber nicht lassen, ist die zweite Frage. Und zwar nach der erfolgreichen Ausstellung Mönch ärger dich nicht, die ja in den letztes Jahr.
2024, oder?
Genau, ich meine 2024, genau.
Ja.
Von dem Boardgame-Historian Lukas Boch veranstaltet wurde, hat er jetzt sein nächstes Projekt in der Pipeline. Und zwar an der Küste. Und da beleuchtet er bei Würfelteufel und Seemannsbraut die Spiele im Kontext der christlichen Seefahrt.
Das ist richtig. Also der ist auf jeden Fall da oben. Ob das jetzt genau das ist, weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall da oben unterwegs.
Ja, aber das Programm heißt nicht Würfelbraut
und Seemannsbraut. Das Programm heißt nicht so, naja, dann ist er wurscht, ja. Also.
Manchmal bin ich auch ein, ja, das ist, ja, es ist, tut mir leid, leider Stoß.
Okay, dann leider Schluss, ja.
Gar kein Problem. Du hast ja noch eine Möglichkeit, deinen zweiten Punkt zu retten und damit dein Gesicht zu wahren. Es gibt Neues aus Amerika, beziehungsweise in diesem Fall Kanada. Es gibt ein neues Spiel. Achtung, das wird jetzt ein kleiner Zungenbrecher. Das heißt Lush Your Puck. Das ist ein thematisches Eishockeyspiel mit Push Your Luck Mechanik. Deswegen Lush Your Puck. Lush heißt so viel wie etwas entspannen, also entspanne deinen Puck. Und da geht es darum, dass du so quasi ein Eishockey-Management hast. Das Ganze ist kartenbasiert. Und der Herausgeber ist der Auftraggeber, ich glaube, so muss man es eher sagen, ist die NHL. Und die haben das dem kanadischen Verlag Brühgames in Auftrag gegeben. Und angepeilt soll das sein Essen 2026. Lush Your Puck. Ein Push-Your-Luck-Karten- und Würfelspiel rund um das Eishockey-Thema.
Das ist schwer. Das ist schwer. Ich glaube, das stimmt.
Das wäre sehr geil, aber auch das ist leider nur erfunden. Ich habe aber gemerkt, je länger ich rede, desto irgendwie vertrauenswürdiger komme ich rüber. Okay. Nein, auch das ist, aber da hatte ich Lust, so ein bisschen mit Push Your Luck zu spielen. Ja, ja, ich liebe ja Eishockey und es wäre total geil, wenn es das geben würde.
Schade, schade.
Ja. Dreimal haben wir dich getestet, zweimal haben wir dich aufs Glatteis geführt.
Ja.
Einmal hast du natürlich sofort unseren Bluff durchschaut. Ja. Das ist eine gute Quote und du hast ja nichts zu gewinnen und auch nichts zu verlieren.
Perfekt.
Perfekt, ja. Das ja, wollen wir abschließend dann nochmal deine philosophische Frage stellen, Olli?
Stefan, wir glauben, dass in jedem von uns noch ein Wunsch schlummert, der mit dem Thema Brettspielen zu tun hat. Und wir wollen dich ganz gern fragen, wenn du dir einen Wunsch erfüllen könntest, egal wie abgefahren oder wie unrealistisch, du dürftest das bestimmen und es würde stattfinden. Was wäre das? Was wäre dein persönlicher Stefan-Brettspielwunsch?
Also mein persönlicher Brettspielwunsch wäre eine deutsche Meisterschaft im Schulbrettspiel. Also es geht ja jetzt los, dass in den einzelnen Landesverbänden, sage ich mal, oder in den einzelnen Bundesländern Schulbrettspielmeisterschaften stattfinden. In Hannover letztes Jahr, demnächst in Hamburg, im März hier bei uns in Leipzig, die ich organisiert habe. Und wenn wir das irgendwie unter einen Hut kriegen könnten, dass wir uns 3 Tage irgendwo treffen können und die besten Vertreter der jeweiligen Wettbewerbe gegeneinander antreten könnten, das wäre richtig großartig.
Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Du hast gesagt, du organisierst das jetzt für Leipzig.
Ja.
Lass doch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Was wird gespielt? Wie wird gespielt?
Wie geht genau. An? Also das ist sehr, sehr spannend und es war ein Riesenakt, unser Schulamt davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Also es wird die erste sächsische Schulmeisterschaft im Brettspiel ausgetragen werden. Die Ausschreibung ist jetzt letzte Woche rausgegangen an die Schulen. Stattfinden wird es am 15. April bei uns in Leipzig und wir starten in diesem Jahr mit den Grundschulen. Und werden einfach, um das Konzept zu testen, was wir uns überlegt haben, ob das funktioniert, und werden im nächsten Jahr dann 2 Tage draus machen. Einen Tag für Grundschulen und einen Tag für weiterführende Schulen. Und es findet statt nach dem Konzept der deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel, bis auf, dass wir nur 3 Spiele spielen werden und nicht 4. Wir lassen das komplexe Spiel raus. Also wir haben ein glückslastiges Spiel, ein Kartenspiel und ein Familienspiel. Sagen wir dazu. Und wir werden spielen in diesem Jahr Memoir. Wir werden spielen My Goldmine und von Ravensburger Das verrückte Labyrinth. Und wir sind jetzt bei 9 angemeldeten Teams. Bei 10 wollten wir eine Obergrenze machen. Ja, mal gucken, vielleicht müssen wir es auch nach oben hin noch ein bisschen erweitern. Haben schon viel Unterstützung von den Verlagen bekommen. sind in Gesprächen und wollten eigentlich jeder Schule einen Satz Spiele mitgeben am Ende von den Turnierspielen und denen eigentlich die Spiele auch schon zum Üben zur Verfügung stellen. Hm. Das ist sehr schwierig, wenn das Schulamt sagt, ja, ihr dürft das machen, aber ihr kriegt kein Geld. da muss man wirklich hart verhandeln und nach Sponsoren Ausschau halten.
Ja, aber nach diesem Prinzip läuft jetzt im Saarland die Gemeinschaftsschulreform. Ihr dürft machen, aber ihr habt kein Geld, etwas zu tun.
Ja. Ja, genau. Also das wird, glaube ich, echt ein Riesenspielefest. Die teilnehmenden Schulen sind schon Feuer und Flamme und haben riesengroße Lust und wir auch. Und genau, ohne die Zusammenarbeit mit meinem guten Freund Ronald Hild, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, wäre das auch alles nicht möglich. Genau, wir sind ein gutes Team und rocken echt hier im Osten ziemlich viel zusammen.
Ja, dann drücken wir euch doch die Daumen dafür, dass das eine ganz großartige Veranstaltung wird, die einen so großen Nachholeffekt mit sich ziehen wird, dass zum nächsten Mal viel mehr Schulen sich noch anmelden werden, dass ihr den zweiten Tag auch noch gefüllt bekommt und dass das zuständige Schulamt sagt, naja, wir haben unterschätzt, was das für eine tolle Veranstaltung ist und ab sofort habt ihr unsere volle Unterstützung.
Ja, das wäre super.
Nur kein Geld.
Nur kein Geld.
Aber die, ne? Unterstützung ist da. Es kommt übrigens ein Herr-der-Ringe-Pandemic raus, also ganz nebenbei.
Es war das Herr-der-Ringe-Pandemic. Vielen Dank, dass du das nochmal nachgeguckt hast.
Ja, also das Star-Wars-Pandemic kann ich empfehlen.
Ja, und am Schluss spielt man immer wieder Pandemic. Wenn
Aber bitte in der alten Ausgabe von Pegasus.
Gibt es ein Star Trek-Pandemic? Ich frage von Freund. Nein, gibt's natürlich nicht. Aber noch nicht.
Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja.
Nein. Also Matt, alte Hütte. Wenn du das hörst, Star Trek fehlt noch.
Genau, wir wissen ja aus sicherer Quelle, dass Matt Leacock unseren Podcast hört, ne?
Ja. Ja, darum machen wir noch.
Raus, ne? Oder wie war das?
Genau, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Küsschen auf Schnüsschen, Matt Leacock.
Komm nachher ein bisschen später zum Wasserpolo, aber das ist nur am Rande.
Ja, Stefan, es war uns eine ganz, ganz große Freude, uns mit dir über Spiele austauschen zu dürfen.
Ja.
Ich hoffe, du hast dich ein bisschen wohlgefühlt.
Auf jeden Fall.
Und ganz am Schluss bleibt uns nur noch der Wumms.
3, 2, 1.
Wumm. Ah, vielen, vielen Dank. Ja, das war gesellig. Vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne. Schön, dass ich dabei sein durfte.
Ja, danke, dass du mir die Zeit genommen hast.